Einen wunderschönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Wer die Welt verändern oder gar von Grund auf umkrempeln möchte, tut gut daran, erst einmal zu verstehen, womit man es da zu tun hat. Zunächst geht es also um Erkenntnis. Dabei wird sich zeigen, wie sehr Denken und Geschichte, Erkenntnistheorie und Gesellschaftstheorie ineinander verschränkt sind. Sodass man wirklich von einer nur dialektisch zu begreifenden Totalität sprechen kann. Und dies alles geht auf niemand anderes als Georg Wilhelm Friedrich Hegel zurück. Heute eine Sonderausgabe zum dialektischen Idealisten und Wegbereiter für Karl Marx, Hegel, Denker der Dialektik, der am 27. August vor genau 250 Jahren geboren wurde. Wir werden allerdings sehen, dass er mehr ist als nur der größte Vertreter des deutschen Idealismus. Ein anderer Jubilar, der genau 100 Jahre jünger ist als Hegel, schreibt über Karl Marx: Seine Lehre entstand als direkte und unmittelbare Fortsetzung der Lehren der größten Vertreter der Philosophie, der politischen Ökonomie und des Sozialismus. Wir zitieren weiter: Diese Lehre sei die rechtmäßige Erbin des Besten, was die Menschheit im 19. Jahrhundert in Gestalt der deutschen Philosophie, und hier meint er niemand anders als Hegel, in Gestalt der englischen politischen Ökonomie und des französischen Sozialismus hervorgebracht hat. Zugang zu Hegel und seinem Denken verdanken wir heute vor allem dem inoffiziellen Patron von Sachzwang FM, Theodor W. Adorno. Wir werden zwei Aufsätze von ihm hören. Erstens Aspekte zu Hegel, ein Vortrag des Autors aus den 50er Jahren, und zu Subjekt und Objekt, dialektische Epilegomena, neu eingelesen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein chronologischer Anlass wie der 125. Todestag Hegels könnte leicht zu dem verführen, was man Würdigung nennt. Aber deren Begriff, wenn er überhaupt je etwas taugte, ist unerträglich geworden. Er meldet den unverschämten Anspruch an, dass, wer das fragwürdige Glück besitzt, später zu leben, und wer berufsmäßig mit dem befasst ist, über den er zu reden hat, darum auch souverän dem Toten seine Stelle zuweisen und damit gewissermaßen über ihn sich stellen dürfe. In den abscheulichen Fragen, was an Kant und nun auch an Hegel der Gegenwart etwas bedeute. Und schon die sogenannte Hegel-Renaissance hob vor einem halben Jahrhundert mit dem Anspruch Benedetto Croces an, Lebendiges und Totes in Hegel auseinander zu glauben. In jenen abscheulichen Fragen klingt diese Anmaßung mit. Nicht wird die umgekehrte Frage auch nur aufgeworfen, was die Gegenwart vor Hegel bedeutet. Alle Würdigungen fallen unter das Urteil aus der Vorrede der Phänomenologie des Geistes, das über jene ergeht, die nur darum über den Sachen sind, weil sie nicht in den Sachen sind. Sie verfehlen vorweg den Ernst und das Verpflichtende seiner Philosophie, indem sie ihm gegenüber betreiben, was er mit allem Recht geringschätzig Standpunktphilosophie nannte. Will man nicht mit dem ersten Wort von Hegel abprallen, so muss man, wie unzulänglich auch immer, dem Wahrheitsanspruch seiner Philosophie sich stellen, anstatt sie bloß von oben und darum von unten her zu bereden. Das ist aber darum umso notwendiger, weil die meiste Hegel-Literatur, auch jene, die nicht würdigen, sondern darstellen will, in der Zone umschreibender Unverbindlichkeit angesiedelt ist. Heute wie zu seiner Zeit bereitet Hegels Philosophie die äußersten Schwierigkeiten. Sie haben bis hinauf zu den berühmtesten Namen seine Kritiker verwirrt. Einwände wie der Kierkegaardsche eines bloß vermittelnden Denkens, während doch Kierkegaards Gegenbegriff des qualitativen Sprungs selbst von Hegel stammt, schlugen am Sinn der Hegelschen Philosophie vorbei ins Leere. Daher ihre Popularität. Selbst solche, die Hegels Gewalt erfuhren, haben sich immer wieder dabei beschieden, zu umkreisen, was er wollte und meinte, anstatt seiner Forderung der immanenten Kritik sich zu beugen und in ihr, der allein Fruchtbaren, der Wahrheit selbst nachzufragen. Sie konnten sich dabei auf Hegels eigene Vorbehalte gegen herkömmliche logische Formen wie die Definition, das Einzelurteil, die Widerspruchslosigkeit sich stützen. Kaum einem Einzelnen ist denn auch aus solcher Vagheit ein Vorwurf zu machen. Die Bündigkeit der Gedankenführung, die Hegel erheischt, ist auch in seinen eigenen Texten keineswegs voll hergestellt. Das hängt teils mit dem Gehalt seiner Philosophie zusammen, als welche ja unbeirrbare Argumentation verbindet mit Kritik an allem einzelnen Argumentieren oder, wie er es genannt haben würde, reflektieren und räsonieren. Teils aber trägt Schuld die Unmöglichkeit, ganz durchzuführen, was ihm vor Augen stand, nämlich die Kraft des Ganzen mit der Kraft des Einzelnen, des Details, auf jeder Stufe des Gedankens in eins zu setzen. Die Überforderung des Gedankens, die in Hegel selbst steckt, hat oftmals seine Philosophie dort den Charakter des bloß Programmatischen aufgeprägt, wo sie bereits Ausführung zu sein beansprucht. Daraus zieht sie gleich anderen geschlossenen Denksystemen den fragwürdigen Vorteil, keinerlei Kritik zulassen zu müssen. Eine jede an Details bleibe partiell, verfehle das Ganze, das ohnehin dieser Kritik Rechnung trage. Umgekehrt aber sei das Ganze als Ganzes zu kritisieren, abstrakt, unvermittelt und sehr am Grundmotiv der Hegelschen Philosophie vorbei, dass sie auf keinen Spruch, kein Allgemeinprinzip sich abdestillieren lasse und nur als Totalität im konkreten Zusammenhang all ihrer Momente sich ausweise. Danach wird man Hegel ehren, einzig indem man sich von jener gleichsam mythologischen Verstricktheit eines Verfahrens, das es auf jeden Fall falsch zu machen scheint, nicht einschüchtern lässt und, anstatt ihm gnädig oder ungnädig Verdienste zu- oder abzusprechen, dem Ganzen nachgeht, auf das er selber ging. Kaum ein theoretischer Gedanke von einiger Tragweite heute wird wohl der Erfahrung des Bewusstseins und wahrhaft nicht des Bewusstseins allein, sondern der Leibhaften der Menschen gerecht, der nicht Hegelsche Philosophie in sich aufgespeichert hätte. Das ist aber nicht mit dem armseligen Aperçu zu erklären, der absolute Idealist wäre ein ebenso großer Realist, zumal ein Mann von scharfem historischem Blick gewesen. Die inhaltlichen Einsichten Hegels, die bis zur Unversöhnlichkeit der Widersprüche in der bürgerlichen Gesellschaft sich vorwagten, sind nicht von der Spekulation wie von einer lästigen Zutat zu reinigen, sondern sind von deren Gewalt gezeitigt und verlieren ihre Substanz, sobald man sie als bloß empirische Aussagen liest. Die von Fichte stammende, von Hegel ganz durchgeführte Lehre, das a priori sei auch das a posteriori, ist keine verwegene Floskel, sondern Hegels Lebensnerv. Wo Hegel das Material zum Sprechen verhält, ist der Gedanke der ursprünglichen, sich entzweienden und wiedervereinigenden Identität von Subjekt und Objekt im Geist am Werk. Sonst bliebe der unerschöpflich reiche Inhalt des Systems entweder bloße Faktenanhäufung und vorphilosophisch oder bloß dogmatisch und ohne Stringenz. Mit Recht hat Richard Krone sich dagegen gewandt, die Geschichte des deutschen Idealismus als einen geradlinigen Fortschritt von Hegel zu Schelling zu beschreiben. Vielmehr erwehrte sich Hegel des dogmatischen Moments der Schellingschen Naturphilosophie durch Rückgriff auf den fichteschen und selbst kantischen erkenntnistheoretischen Impuls. Die Dynamik der Phänomenologie des Geistes hebt erkenntnistheoretisch an, um dann freilich, wie es bereits die Einleitung skizziert, die Position einer isolierten oder nach Hegelscher Sprache abstrakten Erkenntnistheorie zu sprengen. Die Fülle des Gegenständlichen, die bei Hegel vom Gedanken gedeutet wird und ihrerseits ihn nährt, fällt also nicht sowohl einer realistischen Sinnesart zu, als der Versenkung des Geistes in sich selber oder, in seinen Worten, dem in sich hineingehen, sich zusammenziehen des Seins. Wollte man, um den materialen Gehalt der Hegelschen Philosophie gegenüber der angeblich veralteten und willkürlichen Spekulation zu retten, ihren Idealismus ausmerzen, man behielte nichts als Positivismus hier, schale Geistesgeschichte dort in der Hand. Sein Unbezwingliches ist aber auch von ganz anderem Rang als dem der Einbettung in Zusammenhänge, vor denen die Einzelwissenschaften die Augen verschlossen. Sein System ist so wenig eine wissenschaftliche Dachorganisation wie ein Konglomerat genialer Beobachtungen. Beim Studium seines Werkes will es einen zuweilen bedünken, als wäre der Fortschritt, den der Geist durch klare Methodologie wie durch hieb- und stichfeste Empirie seit Hegels Tod und gegen ihn gemacht zu haben, sich einbildet, der einer einzigen Regression, während den Philosophen, die glauben, etwas von seinem Erbe festzuhalten, meist jener konkrete Inhalt entgleitet, an dem Hegels Gedanke sich erst erprobt. Ich erinnere etwa an die vor allem von Köhler zu einer Art Philosophie ausgeweitete Gestalttheorie. Hegel hat den Vorrang des Ganzen vor seinen endlichen, unzulänglichen und in ihrer Konfrontation mit dem Ganzen widerspruchsvollen Teilen bereits erkannt. Aber er hat so wenig aus dem abstrakten Prinzip der Ganzheit eine Metaphysik abgeleitet, wie das Ganze als solches im Namen der guten Gestalt verherrlicht. So wenig die Teile von ihm gegen das Ganze als dessen Elemente verselbstständigt werden, so sehr weiß der Kritiker der Romantik, dass das Ganze nur durch die Teile hindurch, nur durch den Riss, die Entfremdung, die Reflexion, kurz all das, was der Gestalttheorie anathema ist, sich realisiert. Sein ganzes Ist überhaupt nur als Inbegriff der je über sich hinausweisenden und sich auseinander hervorbringenden Teilmomente, nicht jenseits von ihnen. Darauf zielt seine Kategorie der Totalität. Sie ist unvereinbar mit jeglicher harmonistischen Neigung, mag immer auch der späte Hegel subjektiv solche Neigungen gehegt haben. Begehrt aber in ihrer Deutung durch Max Scheler die moderne Gestalttheorie auf gegen den herkömmlichen erkenntnistheoretischen Subjektivismus, interpretiert sie das für die gesamte kantische Tradition entqualifizierte, chaotische Sinnesmaterial, die Gegebenheit des Phänomens, als ein bereits bestimmtes und strukturiertes. So hat Hegel eben diese Bestimmtheit des Objekts mit allem Nachdruck hervorgehoben, ohne doch darüber die sinnliche Gewissheit, mit deren Kritik die Phänomenologie des Geistes beginnt, zu vergötzen. Gerade durch den absoluten Idealismus, der nichts mehr außerhalb des zum Unendlichen erweiterten Subjekts stehen lässt, sondern alles in den Stromkreis der Immanenz hineinzieht, wird der Gegensatz zwischen form- und sinnverleihendem Bewusstsein und bloßem Stoff ausgelöscht. Alle spätere Kritik am sogenannten Formalismus der Erkenntnistheorie wie der Ethik findet sich explizit in Hegel, ohne dass er doch darum, wie Schelling vor ihm und heute, die Existenzialontologie mit einem Satz ins angeblich Konkrete sprenge. Die schrankenlose Expansion des Subjekts zum absoluten Geist bei ihm hat zur Konsequenz, dass als diesem Geist innewohnendes Moment nicht bloß das Subjekt, sondern auch das Objekt sachhaltig und mit allem Anspruch seines eigenen Seins auftritt. So ist die viel bewunderte materiale Fülle Hegels selbst Funktion des spekulativen Gedankens. Er erst hat ihm dazu verholfen, nicht länger bloß über die Instrumente des Erkennens, sondern dessen wesentliche Gegenstände Wesentliches auszusagen, ohne doch je die kritische Selbstreflexion des Bewusstseins zu suspendieren. Soweit von einem Realismus bei Hegel die Rede sein kann, liegt er im Zug seines Idealismus, ist nicht diesem heterogen. Tendenziell greift bei Hegel der Idealismus über sich selber hinaus. Gerade die äußerste idealistische Spitze seines Denkens, die Konstruktion des Subjektobjekts, ist keineswegs als Übermut des losgelassenen Begriffs abzutun. Bereits bei Kant bildet die geheime Kraftquelle die Idee, dass die in Subjekt und Objekt entzweite Welt, in der wir gleichsam als Gefangene unserer eigenen Konstitution nur mit Phänomena zu tun haben, nicht das Letzte sei. Dem fügt Hegel ein Unkantisches hinzu, dass wir, indem wir den Block, die Grenze unserer Erkenntnis begrifflich fassen, die der Subjektivität gesetzt ist, indem wir diese als bloße Subjektivität durchschauen, bereits über die Grenze hinaus sind. Hegel, in sehr vielem Betracht, ein zu sich selbst gekommener Kant, wird davon getrieben, dass Erkenntnis, wenn es das überhaupt gibt, der eigenen Idee nach die Ganze sei, dass jedes einseitige Urteil durch seine bloße Form doch das Absolute meine und nicht ruhe, bis es im Absoluten aufgehoben ist. Der spekulative Idealismus verachtet nicht tollkühn die Grenze der Möglichkeit von Erkenntnis, sondern sucht nach Worten dafür, dass eigentlich jeder Erkenntnis, die eine ist, die Anweisung auf Wahrheit schlechthin innewohnt. Dass Erkenntnis, um überhaupt eine und keine bloße Verdopplung des Subjekts zu sein, mehr sei als bloß subjektiv. Objektivität gleich der objektiven Vernunft des Platon, deren Erbschaft mit der subjektiven Transzendentalphilosophie bei Hegel chemisch sich durchdringt. Gut hegelisch durfte man sagen und gleichzeitig durch eine Interpretation, die ihn nochmals reflektiert, ihn zentral verändern, es werde gerade die Konstruktion des absoluten Subjekts bei ihm einer in Subjektivität unauflöslichen Objektivität gerecht. Erst der absolute Idealismus gibt paradox genug die Methode frei, welche in der Einleitung der Phänomenologie das bloße Zusehen heißt. Nur darum vermag Hegel von der Sache aus zu denken, ihrem eigenen Gehalt gleichsam passiv sich zu überantworten, weil sie Kraft des Systems bezogen wird auf ihre Identität mit dem absoluten Subjekt. Die Sachen reden selber in einer Philosophie, die sich stark macht, zu beweisen, dass sie selber eins sei mit den Sachen. So sehr der Fichteaner Hegel den Gedanken der Setzung, der Erzeugung durch den Geist betont, so durch und durch aktiv, praktisch sein Entwicklungsbegriff gedacht ist, so passiv ist er daher gleichzeitig in der Ehrfurcht vorm Bestimmten, das zu begreifen nichts anderes bedeutet, als seinem eigenen Begriff zu gehorchen. In der modernen Phänomenologie Husserls spielt die Lehre von der spontanen Rezeptivität ihre Rolle. Auch sie ist hegelisch durch und durch, nur eben bei ihm nicht beschränkt auf einen bestimmten Typus von Akten des Bewusstseins, sondern entfaltet auf allen Stufen der Subjektivität wie der Objektivität. Überall beugt Hegel sich dem eigenen Wesen des Objekts. Überall wird es ihm erneut unmittelbar. Aber eben solche Unterordnung unter die Disziplin der Sachen verlangt die äußerste Anstrengung des Begriffs. Sie triumphiert in dem Augenblick, da die Intentionen des Subjekts erlöschen in dem Gegenstand. Die statische Zerlegung der Erkenntnis in Subjekt und Objekt, die der heute akzeptierten Wissenschaftslogik selbstverständlich dünkt, jene Residualtheorie der Wahrheit, der zufolge objektiv sei, was nach Durchstreichung der sogenannten subjektiven Faktoren übrig bleibt, wird von der Hegelschen Kritik bis ins Innerste getroffen. Darum so tödlich, weil er ihr keine irrationale Einheit von Subjekt und Objekt entgegensetzt, sondern die je voneinander sich unterscheidenden Momente des Subjektiven und Objektiven festhält und doch wiederum als durcheinander Vermittelte bewegt. Dass im Bereich der sogenannten Gesellschaftswissenschaften, überall dort, wo das Objekt selber durch Geist vermittelt ist, die Fruchtbarkeit der Erkenntnis nicht durch die Ausschaltung des Subjekts, sondern vielmehr Kraft dessen höchster Intensität durch all seine Innervationen und Erfahrungen hindurch gerät, diese Einsicht, die heute erst den widerstrebenden Sozialwissenschaften durch die Reflexion auf ihre Arbeit abgezwungen wird, stammt aus dem Systemcharakter Hegels. Sie verleiht ihm die wissenschaftliche Überlegenheit über den Wissenschaftsbetrieb, der, während er gegen das Subjekt wütet, aufs vorwissenschaftliche Registrieren bloßer unverbundener Fakten, Gegebenheiten, Meinungen aufs hinfälligste, zufälligste, subjektive regrediert. So rückhaltlos Hegel der Bestimmtheit seines Gegenstandes, eigentlich der objektiven Dynamik der Gesellschaft, sich anvertraut, so gründlich ist er doch, vermöge seiner in jede sachhaltige Erkenntnis hineinreichenden Konzeption des Verhältnisses von Subjekt und Objekt gefeit gegen die Versuchung des unkritischen Akzeptierens der Fassade. Die Dialektik von Wesen und Erscheinung ist nicht umsonst in die Mitte der Hegelschen Wissenschaft der Logik gerückt. Daran ist zu erinnern, in einer Situation, in der die Verwalter der Dialektik in deren materialistischer Version die offizielle Denkerei des Ostblocks die Dialektik zur unreflektierten Abbildtheorie erniedrigte. Einmal des kritischen Fermentes bar schickt sie sich so gut zum Dogmatismus wie einst die Unmittelbarkeit von Schellings intellektueller Anschauung, gegen welche die Spitze der Hegelschen Polemik sich richtete. Hegel hat den kantischen Kritizismus zu Ehren gebracht, indem er den kantischen Dualismus von Form und Inhalt selber kritisierte, die starren Differenzbestimmungen von Kant und Hegels Interpretation zufolge auch noch von Fichte in die Dynamik hineinriss, ohne doch die Unauflöslichkeit der Momente einer unmittelbaren Planenidentität zu opfern. Seinem Idealismus wird die Vernunft zur kritischen, in einem Kant nochmals reflektierenden Sinn als negative, die Statik der gleichwohl festgehaltenen Momente bewegende. Die von Kant einander entgegengesetzten Pole, wie Form und Inhalt, Natur und Geist, Theorie und Praxis, Freiheit und Notwendigkeit, Ding an sich und Phänomen, werden allesamt von ihm durchdrungen, derart, dass keine dieser Bestimmungen abschlusshaft stehen bleibt. Eine jede bedarf, um gedacht werden und sein zu können, von sich aus genau jenes anderen Moments, das bei Kant ihr entgegengesetzt wird. Vermittlung heißt daher bei Hegel niemals, wie das seit Kierkegaard verhängnisvollste Missverständnis es sich ausmalt, ein mittleres zwischen den Extremen, sondern die Vermittlung ereignet sich durch die Extreme hindurch in diesen selber. Das ist der radikale, mit allem Moderantismus unvereinbare Aspekt Hegels. Was die traditionelle Philosophie als ontologische Grundbestände auszukristallisieren hofft, sind, so erweist er, nicht diskret gegeneinander abgesetzte Ideen, sondern eine jegliche verlangt ihr Gegenteil. Und das Verhältnis aller zueinander ist ein Prozess. Dadurch aber verändert der Sinn von Ontologie sich so eingreifend, dass es müßig dünkt, ihn, wie heute manche Hegel-Interpreten es möchten, auf eine sogenannte Grundstruktur länger anzuwenden, deren Wesen es eben ist, nicht Grundstruktur, kein letztlich zugrunde liegendes, kein Hypokeimenon zu sein. Wie im Sinne Kants keine Welt, kein Konstitutum ohne die subjektiven Bedingungen der Vernunft des Konstituents möglich ist, so fügt Hegels Selbstreflexion des Idealismus hinzu, ist auch kein Konstituenz. So sind keine erzeugenden Bedingungen des Geistes möglich, die nicht von tatsächlichen Subjekten und damit schließlich selber von einem nicht bloß subjektiven von Welt abstrahiert wären. Das verhängnisvolle Erbe der traditionellen Metaphysik, die Frage nach einem letzten Prinzip, auf das alles sich müsse zurückführen lassen, ist von Hegel Kraft der insistenten Antwort abgeworfen. Der Prozess, der das bewirkt, ist die Dialektik. Sie lässt sich keinem methodischen oder ontologischen Prinzip vergleichen, das da die Hegelsche Philosophie ähnlich charakterisiere wie die Ideenlehre den mittleren Platon oder die Monadologie Leibniz. Dialektik heißt weder ein bloßes Verfahren des Geistes, durch das er sich der Verbindlichkeit seines Objekts entzöge. Bei ihm leistet sie buchstäblich das Gegenteil, die permanente Gegenüberstellung des Objekts mit seinem eigenen Begriff. Noch ist Dialektik eine Weltanschauung, in deren Schema man die Realität zu pressen hätte. So wenig die Dialektik der Einzeldefinition hold ist, so wenig fügt sie selber sich irgendeiner solchen. Sie ist das unbeirrte Bemühen, kritisches Bewusstsein der Vernunft von sich selbst mit der kritischen Erfahrung der Gegenstände zusammenzuzwingen. Der scientifische Begriff der Verifizierung ist beheimatet in jenem Reich getrennter, starrer Begriffe wie Theorie und Erfahrung, dem Hegel den Krieg ansagte. Wollte man aber justament seiner eigenen Verifizierung nachfragen, so hat genau jene Lehre von der Dialektik, welche die Ignoranz als Zwangsjacke der Begriffe abzufertigen pflegt, in der jüngsten geschichtlichen Phase sich verifiziert in einem Maß, das über den Versuch, sich nach dem zu richten, was der Fall sei, das Urteil spricht. Befähigt aber wurde Hegel dazu nicht durch einen historischen Prophetenblick, für den er nichts gefühlt hätte als Verachtung, sondern durch eben jene konstruktive Kraft, die ganz eingeht in das, was ist, ohne dass sie doch auf sich selbst als Vernunft, Kritik und Bewusstsein der Möglichkeit verzichtete. Wenn die Hegelsche Vernunft sich dagegen wehrt, bloß subjektiv und negativ zu sein und immer wieder als Sprecherin des dieser subjektiven Vernunft entgegengesetzten fungiert, ja mit Gusto am Vernunftwidrigen die Vernunft aufspürt, so will Hegel nicht bloß den Aufbegehrenden dadurch zum Gehorsam verhalten, dass er ihm das Heteronome und Entfremdete schmackhaft macht, wie wenn es seine eigene Sache wäre. Er will auch nicht bloß ihn darüber belehren, dass es nichts nütze, wieder den Stachel zu lürken. Sondern Hegel hat bis ins Innerste gespürt, dass nur durch jenes Entfremdete, nur gleichsam durch die Übermacht der Welt über das Subjekt hindurch, die Bestimmung des Menschen überhaupt sich realisieren kann. Er soll noch die ihm feindlichen Mächte sich zueignen, gewissermaßen in sie hineinschlüpfen. Hegel hat in der Geschichtsphilosophie den berühmten Begriff der List der Vernunft eingeführt, um plausibel zu machen, wie die objektive Vernunft, die Verwirklichung der Freiheit, sich vermöge der blinden, unvernünftigen Leidenschaften der historischen Individuen verwirklicht. Diese Konzeption verrät etwas vom Erfahrungskern des Hegelschen Denkens. Es ist listig insgesamt. Es erhofft sich den Sieg über die Übergewalt der Welt, die es ohne Illusion durchschaut, davon, dass es diese Übergewalt gegen sie selber wendet, bis sie ins andere umschlägt. Hegel definiert in dem von Eckermann überlieferten Gespräch mit Goethe, in dem er Farbe bekannte, wie selten sonst, die Dialektik als den organisierten Widerspruchsgeist. Darin ist nicht zuletzt jene Art von List benannt, etwas von grandioser Bauernschlauheit, die so lange gelernt hat, unter den Mächtigen sich zu ducken und ihrem Bedürfnis sich anzuschmiegen, bis sie ihnen die Macht entwinden kann. Die Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft aus der Phänomenologie des Geistes plaudert das aus. Bekannt ist, dass Hegel sein Leben lang auch als angeblich preußischer Staatsphilosoph seinen schwäbischen Dialekt gesprochen hat. Und in den Berichten über ihn wird stets wieder die bei dem ausnehmend schwierigen Schriftsteller überraschende Einfachheit des Wesens hervorgehoben. Unbeirrt hielt er dem Ursprung die Treue, Bedingung eines starken Ichs und jeglicher Erhebung des Gedankens. Auch ein unaufgelöstes Moment falscher Positivität spielt hinein. Er fixiert das je Gegebene, worin er sich nun einmal findet, so wie einer, der glaubt, seine Würde zu bekräftigen, indem er durch Geste oder Wort bekundet, er sei halt ein geringer Mann. Aber jene Naivität des Unnaiven, die im System ihre Entsprechung hat, an der Wiederherstellung von Unmittelbarkeit auf allen seinen Stufen, bezeugt doch wiederum geniale Verschlagenheit, zumal dem dumm-perfiden Vorwurf des Gekünstelten und Überspitzten gegenüber, der seitdem unverdrossen gegen jeden dialektischen Gedanken nachgeplappert wird. In der Naivität des Gedankens, der seinem Gegenstand so nahe ist, als wäre er auf Du mit ihm, hat der sonst nach Horkheimers Wort so erwachsene Hegel ein Stück Kindheit sich gerettet, die Courage zur Schwäche, der ihr Ingenium eingibt, sie überwinde schließlich doch das Stärkste. Freilich ist auch unter diesem Aspekt die Hegelsche Philosophie, dialektischer vielleicht als sie selbst vermeint, auf des Messers Schneide zwischen dem krass Entgegengesetzten. Denn so wenig sie, nach seinem eigenen Wort, auf das Erkennen der Wahrheit Verzicht leisten will, so unleugbar ist doch ihr resignativer Zug. Bestehendes will sie eben doch als vernünftiges rechtfertigen und die Reflexion, die dagegen sich sträubt, mit der Überlegenheit des Vaters behandeln, der darauf pocht, wie schwer die Welt sei und daraus die Weisheit zieht, sie lasse sich nicht verändern. Wenn irgendwo, war an dieser Stelle Hegel bürgerlich. Aber selbst darüber zu Gericht zu sitzen, wäre subaltern. Die fragwürdigste und darum auch verbreitetste seiner Lehren, die, das Wirkliche sei vernünftig, war nicht bloß apologetisch, sondern Vernunft findet sich bei ihm in Konstellation mit Freiheit. Freiheit und Vernunft sind Nonsens ohne einander. Nur soweit das Wirkliche transparent auf die Idee der Freiheit, nämlich die reale Selbstbestimmung der Menschheit ist, kann es für vernünftig gelten. Wenn dies Erbe der Aufklärung aus Hegel eskamotiert wird und wenn man eifert, dass seine Logik eigentlich mit der vernünftigen Einrichtung der Welt nichts zu tun habe, so verfälscht man ihn. Noch wo er in seiner späteren Zeit das Positive, das er in seiner Jugend angriff, das, was einmal ist, verteidigt, appelliert er an die Vernunft, die jenes bloß Seiende als mehr denn bloß seiend und am Aspekt des Selbstbewusstseins und der Selbstbefreiung der Menschen begreift. So wenig der absolute Idealismus Hegels von seinem subjektiven Ursprung in der selbsterhaltenden Vernunft der Einzelnen kann losgerissen werden, so wenig auch ihr objektiver Vernunftbegriff. Schon in Kants Geschichtsphilosophie schlägt Selbsterhaltung Kraft der eigenen Bewegung in Objektivität, in Menschheit, in eine richtige Gesellschaft um. Das allein hat Hegel dazu vermocht, die subjektive Vernunft, notwendiges Moment des absoluten Geistes, als das zugleich Allgemeine zu bestimmen. Die Vernunft des je Einzelnen, mit dem die Hegelsche Bewegung des Begriffs in der Dialektik der sinnlichen Gewissheit einsetzt, ist, auch wenn sie es nicht weiß, immer bereits potenziell die Vernunft der Gattung. So viel ist wahr, auch an jener sonst unwahren Lehre der Idealisten, welche das transzendentale Bewusstsein, das die Abstraktion von Individuellem ist, trotz seiner genetischen und logischen Verwiesenheit auf Individuelles zum an sich Seienden und Substanziellen erhebt. Der Janus-Charakter der Hegelschen Philosophie offenbart sich vorab an der Kategorie des Individuellen. Er durchschaut so gut wie nur Schopenhauer, der ihn schmählich verkannte, das Moment des Scheins an der Individuation, die Verstocktheit des Beharrens auf dem, was man bloß selber ist, die Enge und Partikularität des Einzelinteresses. Aber er hat gleichwohl die Objektivität oder das Wesen nicht von seiner Beziehung zum Individuum und zum Unmittelbaren losgerissen. Das Allgemeine ist immer zugleich das Besondere und das Besondere das Allgemeine. Indem die Dialektik dies Verhältnis auseinanderlegt, wird sie dem gesellschaftlichen Kraftfeld gerecht, in dem alles Individuelle vorweg bereits gesellschaftlich präformiert ist und in dem doch nichts anders als durch die Individuen hindurch sich realisiert. So wenig wie Subjekt und Objekt sind die Kategorien von Besonderem und Allgemeinem, von Individuum und Gesellschaft stillzustellen oder auch nur der Prozess zwischen beiden als eine zwischen sich selbst gleichbleibenden Polen zu deuten. Der Anteil beider Momente, ja, was sie überhaupt sind, ist nur in der historischen Konkretion auszumachen. Wenn gleichwohl in der Konstruktion der Hegelschen Philosophie ein schwerer Akzent auf das Allgemeine gegenüber der Hinfälligkeit des Individuums Substanzielle schließlich auf das Institutionelle fällt, so spricht auch daraus mehr als das Einverständnis mit dem Weltlauf, mehr als der billige Trost über die Hinfälligkeit der Existenz, sie sei eben bloß hinfällig. Dem Hegelschen Vertrauen auf die theoretische Vernunft, es sei ihr doch möglich, kommt das Wissen gleich, dass nur dann die Vernunft Hoffnung hat, sich zu verwirklichen, vernünftige Wirklichkeit zu werden, wenn sie den Hebelpunkt zeigt, von dem aus die uralte Last der Mythos aus den Angeln zu heben ist. Die Last ist das bloß Seiende, der Hebelpunkt dessen eigene Vernunft. Die Hegelsche Apologetik und Resignation ist die bürgerliche Charaktermaske, welche die Utopie vorgebunden hat, um nicht sogleich erkannt zu werden, um nicht ohnmächtige Utopie zu bleiben. Wie wenig Hegels Philosophie im Begriff der Bürgerlichkeit sich erschöpft, wird am sinnfälligsten vielleicht in seiner Stellung zur Moral. Sie bildet ein Moment der Kritik, welche er an der Kategorie der Individualität überhaupt übt. Er hat als erster wohl in der Phänomenologie ausgesprochen, dass der Riss zwischen Ich und Welt durchs Ich selber nochmals hindurchgeht, dass er sich nach Kroners Worten ins Individuum hinein fortsetzt und es spaltet nach der objektiven und subjektiven Vernünftigkeit seines Wollens und Tuns. Früh hat Hegel gewusst, dass das Individuum selbst sowohl ein gesellschaftlich funktionierendes, durch die Sache, nämlich seine Arbeit bestimmtes, wie ein Wesen für sich selbst, mit spezifischen Neigungen, Interessen und Anlagen ist und dass diese beiden Momente divergieren. Dadurch aber wird das rein moralische Handeln, indem das Individuum ganz und gar sich selbst zu gehören und sich selbst das Gesetz zu geben wähnt, zweideutig zum Selbstbetrug. Hat die moderne analytische Psychologie erkannt, dass, was der Einzelmensch über sich denkt, scheinhaft in weitem Maß bloße Rationalisierung ist, so hat auch sie ein Stück Hegelscher Spekulation nach Hause gebracht. Den Übergang des reinen moralischen Selbstbewusstseins zur Heuchelei, der dann bei Nietzsche geradezu der kritische Angriffspunkt der Philosophie überhaupt wird, leitete Hegel aus dem Moment seiner objektiven Unwahrheit ab. Formulierungen wie die der Phänomenologie vom harten Herzen, das da auf die Reinheit des Pflichtgebotes pocht, fallen gewiss historisch noch in den Zusammenhang der nachkantischen, etwa schillerschen Kritik an der rigorosen kantischen Ethik, präludieren aber zugleich bereits Nietzsches Lehre vom Ressentiment, von der Moral als Rache. Der Satz Hegels, dass es kein moralisch Wirkliches gebe, ist kein bloßes Durchgangsmoment zu seiner Lehre von der objektiven Sittlichkeit. In ihm bricht bereits die Erkenntnis durch, dass das Moralische sich keineswegs von selbst versteht, dass das Gewissen richtiges Handeln nicht verbürgt und dass die reine Selbstversenkung des Ichs in das, was zu tun oder nicht zu tun sei, in Widersinn und Eitelkeit verstrickt. Hegel verfolgt einen Impuls der radikalen Aufklärung weiter. Er setzt das Gute, dem empirischen Leben, nicht als abstraktes Prinzip, als sich selbst genügende und darum unerreichbare Idee entgegen, sondern bindet es dem eigenen Gehalt nach an die Herstellung eines richtigen Ganzen, an das eben, was in Kants Kritik der praktischen Vernunft unter dem Namen der Menschheit auftritt. Damit transzendiert Hegel die bürgerliche Trennung des Ethos als einer zwar unbedingt verpflichtenden, aber doch bloß fürs Subjekt geltenden Bestimmung von der angeblich bloß empirischen Objektivität der Gesellschaft. Das ist eine der großartigsten Perspektiven der Hegelschen Vermittlung des a priori und des a posteriori. Ungeahnt die Schärfe einer Formulierung wie diese. Die Beziehung eines Individuums als eines Unmoralischen fällt, indem die Moralität überhaupt unvollendet ist, an sich hinweg, hat also nur einen willkürlichen Grund. Der Sinn und Inhalt des Urteils der Erfahrung ist dadurch allein dieser, dass einigen die Glückseligkeit an und für sich nicht zukommen sollte, das heißt, er ist Neid, der sich zum Deckmantel die Moralität nimmt. Der Grund aber, warum andern das sogenannte Glück zuteil werden sollte, ist die gute Freundschaft, die ihnen und sich selbst diese Gnade, das heißt diesen Zufall, gönnt und wünscht. Soweit Hegel. Und so hätte kein bloßer Bürger geredet. Zur bürgerlichen Verherrlichung des Bestehenden gehört ja immer auch der Wahn hinzu, dass das Subjekt, das bloß für sich Seiende, als welches im Bestehenden das Subjekt sich selbst notwendig erscheint, des Guten mächtig sei. Ihn hat Hegel zerstört. Seine Kritik an der Moral ist unversöhnlich mit jener Apologetik der Gesellschaft, welche, um sich in ihrer eigenen Ungerechtigkeit am Leben zu erhalten, der moralischen Ideologie des Einzelnen, nämlich seines Verzichts auf Glück, bedarf. Meine Damen und Herren, ist einmal das Klischee von Hegels Bürgerlichkeit durchschaut, so wird man auch nicht länger mehr der Suggestion von Schopenhauer und dann von Kierkegaard erliegen, welche die Person Hegels als konformistisch, unbeträchtlich abwerten und daraus ein Verdikt gegen seine Philosophie herleiten. Gewiss war er kein existenzieller Denker in dem von Kierkegaard inaugurierten und heute zur selbstgefälligen Phrase verderbten Sinn. Aber dass die jüngste Lesart des Persönlichkeitskults nicht auf ihn passt, macht ihn nicht zu dem wohlbestallten, unbekümmert ums Leiden der Menschen dozierenden Professor, als den Kierkegaard und Schopenhauer ihn mit so viel Erfolg bei der Nachwelt angeschwärzt haben. jener Schopenhauer, der persönlich Hegel gegenüber unendlich viel weniger Humanität und Largesse bekundete als der Ältere ihm gegenüber, der ihn habilitierte, obwohl er im Kolloquium in einen törichten Wortstreit sich gegen den Philosophen arrogant als gediegener, naturwissenschaftlich kompetenter Forscher aufspielte. Aber Hegels Kritik hat jene Vorstellung von Existenz, die gegen ihn auftrumpft, überflügelt, längst ehe Existenz der philosophierende Mensch und seine Eigentlichkeit sich in die Brust warf und dann auch akademisch etablierte. Wie die bloße empirische Person dessen, der denkt, hinter der Gewalt und Objektivität des Gedankens, den er denkt, zurückbleibt, wann immer der Gedanke einer ist, so ist der Anspruch der Wahrheit eines Gedankens nicht dessen Angemessenheit an den Denkenden, nicht die bloße Wiederholung dessen, was er ohnehin bloß ist, sondern solcher Anspruch bewährt sich an dem, was über die Befangenheit im bloßen Dasein hinausgeht und worin der einzelne Mensch, damit es endlich gelinge, sich seiner selbst entäußert. Von dieser Entäußerung zeugt Hegels leidvolle Gebärde, das zerdachte Antlitz dessen, der sich buchstäblich zu grauer Asche verbrannte. Hegels bürgerliche Unscheinbarkeit ist der unermesslichen, mit der eigenen Unmöglichkeit gezeichneten Anstrengung, das Unbedingte zu denken, zum Guten angeschlagen. Einer Unmöglichkeit, die Hegels Philosophie als Inbegriff von Negativität selbst in sich reflektiert. Demgegenüber ist der Appell an Echtheit, Wagnis, Grenzsituation bescheiden. Wenn es wahrhaft des denkenden Subjekts in der Philosophie bedarf, wenn ohne jenes Element, das heute unter dem wahren Zeichen des Existenziellen gehandelt wird, keine Einsicht in die Objektivität der Sache selbst geraten kann, dann legitimiert jenes Moment sich nicht, wo es bei sich verharrt, sondern wo es Kraft der von der Sache ihm auferlegten Disziplin seine Selbstsetzung zerbricht und in der Sache untergeht. Das ist die Bahn Hegels wie kaum die eines anderen. Im gleichen Augenblick aber, wo das existenzielle Moment sich selbst als Grund der Wahrheit behauptet, wird es schon zur Lüge. Auch ihr gilt Hegels Hass gegen die, welche der Unmittelbarkeit ihrer Erfahrung das Recht der ganzen Wahrheit zuwogen. Unvergleichlich die Fülle von Erfahrung, von der bei ihm der Gedanke zehrt. Sie ist in den Gedanken selber geschlagen, nirgends als bloßer Stoff, als Material oder gar als Beispiel und Beleg ihm äußerlich. Der abstrakte Gedanke wird durch das Erfahrene, der bloße Stoff durch den Zug des Denkens ins Lebendige zurückverwandelt. An jedem Satz der Phänomenologie des Geistes wäre das zu demonstrieren. Was man an Künstlern meist zu Unrecht rühmt, war Hegel in der Tat beschieden. Sublimierung. Er wahrhaft hat das Leben am farbigen Abglanz, an der Wiederholung im Geiste. aber man darf sich die Sublimierung bei ihm keineswegs als eins mit Verinnerlichung vorstellen. Seine Lehre von der Entäußerung, wie die Kritik der für sich seienden und verblendeten, eitlen Subjektivität, die er parallel mit Goethe übt und die über den Idealismus hinausdrängt, ist der Verinnerlichung entgegengesetzt, und auch die Person zeigt von dieser kaum die Spur. Der Mensch Hegel hat, wie das Subjekt seiner Lehre, im Geist beides, Subjekt und Objekt, in sich hineingesaugt. Das Leben seines Geistes ist in sich das volle Leben noch einmal. Sein Zurücktreten vom Leben ist daher mit der Ideologie der Gelehrtenentsagung nicht zu verwechseln. Als sublimierter Geist tönt die Person vom Auswendigen, Leibhaften so wie nur große Musik. Hegels Philosophie rauscht. Wie bei seinem ihm hörigen Kritiker Kierkegaard könnte man von einem spirituellen Leib reden. Seine Braut, die Baronesse Maria von Tucher, hat ihm verübelt, dass er einem Brief, den sie an Hegels Schwester geschrieben hatte, die Worte hinzufügte: Du siehst daraus, wie glücklich ich für mein ganzes übriges Wesen mit ihr sein kann und wie glücklich mich solcher Gewinn einer Liebe, auf den ich mir kaum noch Hoffnung in der Welt machte, bereits schon macht, insofern Glück in der Bestimmung meines Lebens liegt. Diese privaten Worte sind der ganze antiprivate Hegel. Ihr Gedanke kleidet sich später im Zarathustra in die poetisierende Form: Trachte ich denn nach Glück, ich trachte nach meinem Werke. Aber die fast geschäftsmännische Trockenheit und Nüchternheit, zu der bei Hegel das Äußerste an Pathos zusammenschrumpft, verleiht jenem Gedanken eine Würde, die er einbüßt, sobald er das eigene Pathos mit Trompeten instrumentiert. Die Bestimmung jenes Lebens wird verbürgt vom Gehalt seiner Philosophie. Keine war reicher und doch tiefer, keine unbeirrbarer und erfahrener zugleich. Und noch die Male ihres Misslingens sind geschlagen von der Wahrheit selber.
Erwägungen über Subjekt und Objekt einzusetzen, bereitet die Schwierigkeit anzugeben, worüber eigentlich geredet werden soll. Offenkundig sind die Termini äquivok. So kann Subjekt sich auf das einzelne Individuum ebenso wie auf allgemeine Bestimmungen von Bewusstsein überhaupt beziehen. Die Äquivokation ist nicht einfach durch terminologische Klärung wegzuräumen. Denn beide Bedeutungen bedürfen einander reziprok. Kaum ist die eine ohne die andere zu fassen. Von keinem Subjektbegriff ist das Moment der Einzelmenschlichkeit wegzudenken. Ohne jede Erinnerung daran verlöre Subjekt allen Sinn. Umgekehrt ist das einzelmenschliche Individuum, sobald überhaupt auf es in allgemeinbegrifflicher Form als auf das Individuum reflektiert und nicht nur, dass dies da irgendeines besonderen Menschen gemeint wird, bereits zu einem Allgemeinen gemacht, ähnlich dem, was im idealistischen Subjektbegriff ausdrücklich wurde. Sogar der Ausdruck besonderer Mensch bedarf des Gattungsbegriffs, wäre sonst sinnleer.
wollte man dagegen, um Komplikationen dieses Typus zu entgehen, die beiden Termini definieren, so geriete man in eine Aporie, die zu der seit Kant stets wieder gewahrten Problematik des Definierens hinzutritt. In gewisser Weise nämlich haben die Begriffe Subjekt und Objekt, vielmehr das, worauf sie gehen, Priorität vor aller Definition. Definieren ist so viel wie ein objektives, gleichgültig, was es an sich sein mag, subjektiv durch den festgesetzten Begriff einzufangen. Daher die Resistenz von Subjekt und Objekt gegens Definieren. Ihre Bestimmung bedarf der Reflexion eben auf die Sache, welche zugunsten von begrifflicher Handlichkeit durchs Definieren abgeschnitten wird. Deshalb empfiehlt es sich, die Worte Subjekt und Objekt zunächst so zu übernehmen, wie sie die eingeschliffene philosophische Sprache als Sediment von Geschichte an die Hand gibt. Nur freilich nicht bei solchem Konventionalismus zu verharren, sondern kritisch weiter zu analysieren. Anzuheben wäre mit der angeblich naiven, wenngleich selber schon vermittelten Ansicht, dass ein wie immer auch geartetes Subjekt, ein Erkennendes, einem gleichfalls wie immer auch gearteten Objekt, dem Gegenstand der Erkenntnis, gegenüberstehe. Die Reflexion dann, welche in der philosophischen Terminologie unter dem Namen der Intentio obliqua geht, ist die Rückbeziehung jenes vieldeutigen Objektbegriffs auf einen nicht minder vieldeutigen vom Subjekt. Zweite Reflexion reflektiert jene, bestimmt das Vage näher, um des Gehalts der Begriffe Subjekt und Objekt willen. Die Trennung von Subjekt und Objekt ist real und Schein. Wahr, weil sie im Bereich der Erkenntnis der realen Trennung, der Gespaltenheit des menschlichen Zustands, einem zwangvoll gewordenen Ausdruck verleiht. Unwahr, weil die gewordene Trennung nicht hypostasiert, nicht zur Invarianten verzaubert werden darf. Dieser Widerspruch in der Trennung von Subjekt und Objekt teilt der Erkenntnistheorie sich mit. Zwar können sie als Getrennte nicht weggedacht werden, das Pseudos der Trennung jedoch äußert sich darin, dass sie wechselseitig durcheinander vermittelt sind, Objekt durch Subjekt, mehr noch und anders Subjekt durch Objekt. Zur Ideologie, geradezu ihrer Normalform, wird die Trennung, sobald sie ohne Vermittlung fixiert ist. Dann usurpiert der Geist den Ort des absolut Selbstständigen, das er nicht ist. Im Anspruch seiner Selbstständigkeit meldet sich der Herrschaftliche. Einmal radikal vom Objekt getrennt, reduziert Subjekt bereits das Objekt auf sich. Subjekt verschlingt Objekt, indem es vergisst, wie sehr es selber Objekt ist. Das Bild eines zeitlich oder außerzeitlich ursprünglichen Zustands glücklicher Identität von Subjekt und Objekt aber ist romantisch. Zu Zeiten Projektion der Sehnsucht, heute nur noch Lüge. Ungeschiedenheit, ehe das Subjekt sich bildete, war der Schrecken des blinden Naturzusammenhangs, der Mythos. Die großen Religionen hatten ihren Wahrheitsgehalt im Einspruch dagegen. Übrigens ist Ungeschiedenheit nicht Einheit. Diese erfordert schon der platonischen Dialektik zufolge Verschiedenes, dessen Einheit sie ist. Das neue Grauen, das der Trennung, verklärt denen, die es erleben, das alte Grauen, das Chaos. Und beides ist das immer Gleiche. Vergessen wird über der Angst vor der gähnenden Sinnlosigkeit, die einst nicht geringere vor den rachsüchtigen Göttern, welche der epikureische Materialismus und das christliche Fürchtet euch nicht von den Menschen nehmen wollten. Anders nicht als durch Subjekt ist das vollziehbar. Würde es liquidiert, anstatt in einer höheren Gestalt aufgehoben, so bewirkte das Regression des Bewusstseins nicht bloß, sondern eine auf reale Barbarei. Schicksal, die Naturverfallenheit der Mythen, stammt aus totaler gesellschaftlicher Unmündigkeit, einem Zeitalter, darin Selbstbesinnung noch nicht die Augen aufschlug, Subjekt noch nicht war. Anstatt jenes Zeitalter durch kollektive Praxis zur Wiederkehr zu beschwören, wäre der Bann des alten Ungeschiedenen zu tilgen. Seine Verlängerung ist das Identitätsbewusstsein des Geistes, der repressiv sein anderes sich gleich macht. Wäre Spekulation über den Stand der Versöhnung erlaubt, so ließe in ihm weder die ununterschiedene Einheit von Subjekt und Objekt noch ihre feindselige Antithetik sich vorstellen, eher die Kommunikation des Unterschiedenen. Dann erst käme der Begriff von Kommunikation als objektiver an seine Stelle. Der Gegenwärtige ist so schmählich, weil er das Beste, das Potenzial eines Einverständnisses von Menschen und Dingen an die Mitteilung zwischen Subjekten nach den Erfordernissen subjektiver Vernunft verrät. An seiner rechten Stelle wäre auch erkenntnistheoretisch das Verhältnis von Subjekt und Objekt im verwirklichten Frieden sowohl zwischen den Menschen wie zwischen ihnen und ihrem anderen. Friede ist der Stand eines Unterschiedenen ohne Herrschaft, in dem das Unterschiedene teilhat aneinander. In der Erkenntnistheorie wird unter Subjekt meist so viel wie Transzendentalsubjekt verstanden. Nach idealistischer Lehre baut es entweder kantisch die objektive Welt aus einem unqualifizierten Material auf oder erzeugt sie seit Fichte überhaupt. Dass dies transzendentale, alle inhaltliche Erfahrung konstituierende Subjekt seinerseits von den lebendigen einzelnen Menschen abstrahiert sei, wurde nicht erst von der Kritik am Idealismus entdeckt. Evident ist, dass der abstrakte Begriff des transzendentalen Subjekts, wie auch die Formen von Denken, deren Einheit und die ursprüngliche Produktivität von Bewusstsein, voraussetzt, was er zu stiften verspricht: tatsächliche, lebendige Einzelwesen. Das war in den idealistischen Philosophien gegenwärtig. Kant zwar hat eine grundsätzliche konstitutionshierarchische Verschiedenheit des Transzendentalen vom empirischen Subjekt zu entwickeln versucht, seine Nachfolger indessen, zumal Fichte und Hegel, aber auch Schopenhauer, trachteten mit der unübersehbaren Schwierigkeit des Zirkels in subtilen Beweisführungen fertig zu werden. Vielfach rekurrierten sie auf das aristotelische Motiv, dass fürs Bewusstsein Erste, hier das empirische Subjekt, sei nicht das an sich Erste, und postuliere als seine Bedingung oder seinen Ursprung das transzendentale Subjekt. Noch die Husserlsche Polemik gegen den Psychologismus samt der Distinktion von Genesis und Geltung fällt in die Kontinuität jener Argumentationsweise. Sie ist apologetisch. Bedingtes soll als unbedingt, Abgeleitetes als primär gerechtfertigt werden. Wiederholt wird ein Topos der gesamten abendländischen Überlieferung, demzufolge allein das Erste oder, wie Nietzsche kritisch es formulierte, nur das Nicht-Gewordene wahr sein könne. Die ideologische Funktion der These ist nicht zu verkennen. Je mehr die einzelnen Menschen real zu Funktionen der gesellschaftlichen Totalität durch deren Verknüpfung zum System herabgesetzt werden, desto mehr wird der Mensch schlechthin als Prinzip mit dem Attribut des Schöpferischen, dem absoluter Herrschaft, vom Geist tröstlich erhöht. Gleichwohl wiegt die Frage nach der Wirklichkeit des transzendentalen Subjekts schwerer, als sie in dessen Sublimierung zum reinen Geist, vollends beim kritischen Widerruf des Idealismus, sich darstellt. In gewissem Sinn ist, was freilich der Idealismus am letzten zugestünde, das transzendentale Subjekt wirklicher, nämlich für das reale Verhalten der Menschen und die Gesellschaft, die daraus sich bildete, bestimmender als jene psychologischen Individuen, von denen das Transzendentale abstrahiert ward und die in der Welt wenig zu sagen haben, die ihrerseits zu Anhängseln der sozialen Maschinerie, am Ende zur Ideologie geworden sind. Der lebendige Einzelmensch, so wie er zu agieren gezwungen ist und wozu er auch in sich geprägt wurde, ist als verkörperter Homo economicus eher das transzendentale Subjekt, denn der lebendige Einzelne, für den er sich doch unmittelbar halten muss. Insofern war die idealistische Theorie realistisch und brauchte sich vor Gegnern, welche Idealismus vorwarfen, nicht zu genieren. In der Lehre vom transzendentalen Subjekt erscheint getreu die Vorgängigkeit der von den einzelnen Menschen und ihrem Verhältnis abgelösten, abstrakt rationalen Beziehungen, die am Tausch ihr Modell haben. Ist die maßgebende Struktur der Gesellschaft die Tauschform, so konstituiert deren Rationalität die Menschen. Was sie für sich sind, was sie sich dünken, ist sekundär. Von dem philosophisch als transzendental verklärten Mechanismus sind sie vorweg deformiert. Das vorgeblich evidenteste, das empirische Subjekt, müsste eigentlich als ein noch gar nicht existentes betrachtet werden. Unter diesem Aspekt ist das transzendentale Subjekt konstitutiv. Seine Festigkeit und Invarianz, welche der Transzendentalphilosophie zufolge die Objekte erzeugt oder wenigstens ihnen die Regel vorschreibt, ist die Reflexionsform der im gesellschaftlichen Verhältnis objektiv vollzogenen Verdinglichung der Menschen. Der Fetischcharakter, gesellschaftlich notwendiger Schein, ist geschichtlich zum Prius dessen geworden, wovon er seinem Begriff nach das Posterius wäre. Das philosophische Konstitutionsproblem hat sich spiegelbildlich verkehrt. In seiner Verkehrung jedoch drückt es die Wahrheit über den erreichten geschichtlichen Stand aus. Eine Wahrheit freilich, die durch eine zweite kopernikanische Wendung theoretisch wieder zu negieren wäre. Sie hat allerdings auch ihr positives Moment, dass die vorgängige Gesellschaft sich und ihre Mitglieder am Leben hält. Das besondere Individuum verdankt dem Allgemeinen die Möglichkeit seiner Existenz. Dafür zeugt Denken, seinerseits ein allgemeines, insofern gesellschaftliches Verhältnis. Nicht nur fetischistisch ist Denken dem Einzelnen vorgeordnet. Nur wird im Idealismus die eine Seite hypostasiert, die anders als im Verhältnis zu anderen gar nicht begriffen werden kann. Das Gegebene aber, das Skandalon des Idealismus, das er doch nicht wegzuräumen vermag, demonstriert stets wieder das Misslingen jener Hypostase. Snake, 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 snake.
night. I mean, stink.
Durch die Einsicht in den Vorrang des Objekts wird nicht die alte Intentio Recta restauriert, das hörige Vertrauen auf die so seiende Außenwelt, wie sie diesseits von Kritik erscheint. Ein anthropologischer Stand bar des Selbstbewusstseins, welches erst im Kontext der Rückbeziehung von Erkenntnis auf das Erkennende sich kristallisiert. Das krude Gegenüber von Subjekt und Objekt im naiven Realismus ist zwar geschichtlich necessitiert und durch keinen Willensakt wegzuschaffen, es ist aber zugleich Produkt falscher Abstraktion, schon ein Stück Verdinglichung. Darin einmal durchschaut, wäre das sich selbst vergegenständlichte, gerade als solches nach außen gerichtete, virtuell nach außen schlagende Bewusstsein, nicht ohne Selbstbesinnung weiterzuschleppen. Die Wendung zum Subjekt, die freilich von Anbeginn auf dessen Primat hinaus will, verschwindet nicht einfach mit ihrer Revision. Diese erfolgt nicht zuletzt im subjektiven Interesse von Freiheit. Vorrang des Objekts heißt vielmehr, das Subjekt in einem qualitativ anderen, radikaleren Sinn seinerseits Objekt sei als Objekt, weil es nun einmal anders nicht denn durch Bewusstsein gewusst wird und auch Subjekt ist. Das durch Bewusstsein Gewusste muss ein Etwas sein. Vermittlung geht auf Vermitteltes. Subjekt aber, Inbegriff der Vermittlung, ist das Wie, niemals als dem Objekt kontrastiertes, das Was, das durch jegliche fassbare Vorstellung vom Subjektbegriff postuliert wird. Von Objektivität kann Subjekt potenziell, wenngleich nicht aktuell, weggedacht werden. Nicht ebenso Subjektivität von Objekt. Aus Subjekt, gleichgültig wie es bestimmt werde, lässt ein Seiendes nicht sich eskamotieren. Ist Subjekt nicht etwas, und etwas bezeichnet ein irreduzibel objektives Moment, so ist es gar nichts. Noch als Actus purus bedarf es des Bezugs auf ein Agierendes. Der Vorrang von Objekt ist die Intentio obliqua, der Intentio obliqua, nicht die aufgewärmte Intentio recta, das Korrektiv der subjektiven Reduktion, nicht die Verleugnung seines subjektiven Anteils. Vermittelt ist auch Objekt, nur nicht dem eigenen Begriff nach so durchaus auf Subjekt verwiesen, wie Subjekt auf Objektivität. Solche Differenz hat der Idealismus ignoriert und damit eine Vergeistigung vergröbert, in welcher Abstraktion sich tarnt. Das aber veranlasst zur Revision der Stellung zum Subjekt, die in der traditionellen Theorie vorwaltet. Diese verherrlicht es in der Ideologie und diffamiert es in der Erkenntnispraxis. Will man indessen das Objekt erlangen, so sind seine subjektiven Bestimmungen oder Qualitäten nicht zu eliminieren. Eben das wäre dem Vorrang von Objekt entgegen. Hat Subjekt einen Kern von Objekt, so sind die subjektiven Qualitäten am Objekt erst recht ein Moment des Objektiven. Denn einzig als Bestimmtes wird Objekt zu etwas. In den Bestimmungen, die scheinbar bloß das Subjekt ihm anheftet, setzt dessen eigene Objektivität sich durch. Sie alle sind der Objektivität der Intentio recta entlehnt. Auch nach idealistischer Doktrin sind die subjektiven Bestimmungen kein bloß angeheftetes, immer werden sie auch vom zu Bestimmenden verlangt. Und darin behauptet sich der Vorrang des Objekts. Umgekehrt ist das vermeintlich reine, der Zutat von Denken und Anschauung ledige Objekt, gerade der Reflex abstrakter Subjektivität. Nur sie macht durch Abstraktion das andere sich gleich. Das Objekt ungeschmälerter Erfahrung, zum Unterschied vom bestimmungslosen Substrat des Reduktionismus, ist objektiver als jenes Substrat. Die von der traditionellen Erkenntniskritik am Objekt ausgemerzten und dem Subjekt gutgeschriebenen Qualitäten verdanken in der subjektiven Erfahrung sich dem Vorrang des Objekts. Darüber betrog die Herrschaft der Intentio Obliqua. Ihre Erbschaft fiel einer Kritik der Erfahrung zu, welche deren eigene geschichtliche Bedingtheit schließlich die gesellschaftliche erreicht. Denn Gesellschaft ist der Erfahrung immanent, kein Allogenos. Nur die gesellschaftliche Selbstbesinnung der Erkenntnis erwirkt dieser die Objektivität, die sie versäumt, solange sie den in ihr waltenden gesellschaftlichen Zwängen gehorcht, ohne sie mitzudenken. Kritik an der Gesellschaft ist Erkenntniskritik und umgekehrt. Vom Vorrang des Objekts ist legitim zu reden nur, wenn jener Vorrang gegenüber dem Subjekt im weitesten Verstande irgend bestimmbar ist. Mehr also denn das kantische Ding an sich als unbekannte Ursache der Erscheinung. Auch es freilich trägt bereits durch seine bloße Unterscheidung zum kategorial Prädizierten ein Minimum von Bestimmungen an sich. Eine solche negative Art wäre die der Akausalität. Sie reicht hin, einen Gegensatz zu der konventionellen Ansicht zu stiften, welche mit dem Subjektivismus konform geht. Der Vorrang des Objekts bewährt sich daran, dass er die Meinungen des verdinglichten Bewusstseins qualitativ verändert, die mit dem Subjektivismus reibungslos sich vertragen. Dieser tangiert den naiven Realismus nicht inhaltlich, sondern sucht lediglich formale Kriterien seiner Geltung anzugeben. Für den Vorrang des Objekts spricht wohl ein mit Kants Konstitutionslehre Unvereinbares. Dass die Ratio in den modernen Naturwissenschaften über die Mauer blickt, die sie selbst errichtet. Ein Zipfelchen dessen erhascht, was mit ihren eingeschliffenen Kategorien nicht übereinkommt. Solche Erweiterung der Ratio erschüttert den Subjektivismus. Wodurch aber das vorgängige Objekt, zum Unterschied von seiner subjektiven Zurüstung, sich bestimmt, das ist zu fassen an dem, was seinerseits die kategoriale Apparatur bestimmt, von der es dem subjektivistischen Schema zufolge bestimmt werden soll. An der Bedingtheit des Bedingenden. Die kategorialen Bestimmungen, die Kant zufolge Objektivität erst zeitigen, sind als ihrerseits Gesetztes, wenn man will, wirklich bloß subjektiv. Damit wird die Reductio ad hominem zum Sturz des Anthropozentrismus. Dass noch der Mensch als Konstituenz ein von Menschen gemachtes ist, entzaubert das Schöpfertum des Geistes. Weil aber der Vorrang des Objekts der Reflexion aufs Subjekt und der subjektiven Reflexion bedarf, wird Subjektivität, anders als im primitiven Materialismus, der Dialektik eigentlich nicht zulässt, zum festgehaltenen Moment. Was unter dem Namen Phänomenalismus geht, nämlich dass von nichts gewusst werde, es sei denn durchs erkennende Subjekt hindurch, das verband sich seit der kopernikanischen Wendung mit dem Kultus des Geistes. Beides wird von der Einsicht in den Vorrang des Objekts aus den Angeln gehoben. Was Hegel innerhalb der subjektiven Klammer intendierte, zerbricht in kritischer Konsequenz die Klammer. Die generelle Versicherung, dass Innovationen, Einsichten, Erkenntnisse nur subjektiv seien, verfängt nicht länger, sobald Subjektivität als Gestalt von Objekt durchschaut wird. Schein ist die Verzauberung des Subjekts in seinen eigenen Bestimmungsgrund, seine Setzung als wahres Sein. Subjekt selbst ist zu seiner Objektivität zu bringen, nicht sind seine Regungen aus der Erkenntnis zu verbannen. Der Schein des Phänomenalismus jedoch ist ein notwendiger. Er bezeugt den fast unwiderstehlichen Verblendungszusammenhang, den Subjekt als falsches Bewusstsein produziert und dessen Glied es zugleich ist. In solcher Unwiderstehlichkeit gründet die Ideologie des Subjekts. Aus dem Bewusstsein eines Mangels, dem von der Grenze der Erkenntnis, wird, damit der Mangel sich besser ertragen lasse, ein Vorzug. Kollektiver Narzissmus ist am Werk gewesen. Aber er hätte nicht mit solcher Stringenz sich durchsetzen, nicht die mächtigsten Philosophien hervorbringen können, läge ihm nicht verzerrt ein Wahres zugrunde. Was die Transzendentalphilosophie an der schöpferischen Subjektivität pries, ist die sich selbst verborgene Gefangenschaft des Subjekts in sich. In allem Objektiven, das es denkt, bleibt es eingespannt, wie gepanzerte Tiere in ihren Verschalungen, die sie vergebens abzuwerfen suchen. Nur kam jenen nicht der Einfall, ihre Gefangenschaft als Freiheit auszuposaunen. Wohl wäre zu fragen, warum die Menschen das taten. Die Gefangenschaft ihres Geistes ist überaus real. Dass sie als Erkennende abhängen von Raum, Zeit, Denkformen, markiert ihre Abhängigkeit von der Gattung. Sie schlug in jenen Konstituenzien sich nieder. Diese gelten darum nicht weniger. Das A priori und die Gesellschaft sind ineinander. Die Allgemeinheit und Notwendigkeit jener Formen ist keine andere als die, welche die Menschen zur Einheit verbindet. Ihrer bedurften sie zum Survival. Gefangenschaft wurde verinnerlicht. Das Individuum ist nicht weniger in sich gefangen als in der Allgemeinheit, der Gesellschaft. Daher das Interesse an der Umdeutung von Gefangenschaft in Freiheit. Die kategoriale Gefangenschaft des individuellen Bewusstseins wiederholt die reale Gefangenschaft jedes Einzelnen. Noch der Blick des Bewusstseins, der jene durchschaut, wird determiniert von den Formen, die sie ihm eingepflanzt hat. An der Gefangenschaft in sich könnten die Menschen der Gesellschaftlichen inne werden. Das zu verhindern war und ist ein kapitales Interesse des Fortbestands des Bestehenden. Ihm zuliebe musste mit kaum geringerer Notwendigkeit als jener der Formen selbst Philosophie sich versteigen. So ideologisch war der Idealismus, schon ehe er sich anschickte, die Welt als absolute Idee zu glorifizieren. Die Urkompensation schließt bereits ein, dass die Realität zum Produkt des vermeintlich freien Subjekts erhöht, als ihrerseits Freie sich rechtfertige. Identitätsdenken, Deckbild der herrschenden Dichotomie, gebärdet sich im Zeitalter subjektiver Ohnmacht nicht länger als Verabsolutierung des Subjekts. Stattdessen formiert sich ein Typus scheinbar antisubjektivistischen, wissenschaftlich-objektiven Identitätsdenkens, der Reduktionismus. Er ist die gegenwärtig charakteristische Form verdinglichten Bewusstseins. falsch wegen seines latenten und desto verhängnisvolleren Subjektivismus. Der Rest ist nach dem Maß der Ordnungsprinzipien subjektiver Vernunft gemodelt und kommt mit deren eigener Abstraktheit überein, abstrakt seinerseits. Das verdinglichte Bewusstsein, das sich verkennt, wie wenn es Natur wäre, ist naiv. Sich selbst ein gewordenes und in sich überaus vermitteltes, nimmt es als Seinssphäre absoluter Ursprünge und sein von ihm zugerüstetes Gegenüber als die ersehnte Sache. Das Ideal der Entpersonalisierung von Erkenntnis, um der Objektivität willen, behält von dieser nichts als ihr Caput Mortuum zurück. Gesteht man den dialektischen Vorrang des Objekts zu, bricht die Hypothese unreflektierter praktischer Wissenschaft vom Objekt als Residualbestimmung nach Abzug von Subjekt zusammen. Subjekt ist dann nicht länger ein subtrahierbares Addendum zur Objektivität. Diese wird durch die Ausscheidung eines ihr wesentlichen Moments gefälscht, nicht gereinigt. Die Vorstellung, welche den residualen Objektivitätsbegriff leitet, hat denn auch ihr Urbild an einem Gesetzten, von Menschen gemachten, keineswegs an der Idee jenes an sich, für das sie das gereinigte Objekt substituiert. Vielmehr ist es das Modell des Profits, der in der Bilanz nach Abzug sämtlicher Gestehungskosten übrig bleibt. Der aber ist das auf die Form des Kalküls gebrachte und beschränkte subjektive Interesse. Was für die nüchterne Sachlichkeit des Profitdenkens zählt, ist alles andere als die Sache. Die geht unter in dem, was sie einem abwirft. Erkenntnis jedoch müsste geleitet werden von dem, was vom Tausch nicht verstümmelt ist, oder, denn es gibt nichts Unverstümmeltes mehr, von dem, was unter den Tauschvorgängen sich verbirgt. Objekt ist so wenig subjektloses Residuum wie das vom Subjekt Gesetzte. Beide einander widerstreitenden Bestimmungen sind ineinander gepasst. Der Rest, mit dem die Wissenschaft sich abspeisen lässt, ist Produkt ihres manipulativen Verfahrens, subjektiv veranstaltet. Zu definieren, was Objekt sei, wäre seinerseits ein Stück solcher Veranstaltung. Objektivität ist auszumachen einzig dadurch, dass auf jeder geschichtlichen Stufe und jeder der Erkenntnis reflektiert wird, sowohl auf das, was jeweils als Subjekt und Objekt sich darstellt, wie auf die Vermittlungen. Zuweilen gelangt Subjekt als uneingeschränkte Erfahrung näher ans Objekt als das gefilterte, nach den Erfordernissen subjektiver Vernunft zurechtgestutzte Residuum. Unreduzierte Subjektivität vermag ihrem gegenwärtigen geschichtsphilosophischen Stellenwert nach, nämlich dem polemischen, objektiver zu fungieren als objektivistische Reduktionen. Verhext ist alle Erkenntnis unterm Bann nicht zuletzt darin, dass die überlieferten epistemologischen Thesen ihren Gegenstand auf den Kopf stellen. Fair is foul and foul is fair. Der objektive Gehalt individueller Erfahrung wird hergestellt nicht durch die Methode komparativer Verallgemeinerung, sondern durch Auflösung dessen, was jene Erfahrung daran hindert, dem Objekt so ohne Vorbehalt, nach Hegels Wort, mit der Freiheit sich zu überlassen, die das Subjekt der Erkenntnis entspannte, bis es wahrhaft in dem Objekt erlischt, dem es verwandt ist, vermöge seines eigenen Objektseins. Die Schlüsselposition des Subjekts in der Erkenntnis ist Erfahrung, nicht Form. Was bei Kant Formung heißt, wesentlich Deformation. Die Anstrengung von Erkenntnis ist überwiegend die Destruktion ihrer üblichen Anstrengung, der Gewalt gegen das Objekt. Seiner Erkenntnis nähert sich der Akt, in dem das Subjekt den Schleier zerreißt, den es um das Objekt webt. Fähig dazu ist es nur, wo es in angstloser Passivität der eigenen Erfahrung sich anvertraut. An den Stellen, wo die subjektive Vernunft subjektive Zufälligkeit wittert, schimmert der Vorrang des Objekts durch. Subjekt ist das Agens, nicht das Konstituents von Objekt. Das hat auch fürs Verhältnis von Theorie und Praxis seine Konsequenz. Tatsächlich ist Subjekt auch Objekt, vergisst nur eben in seiner Verselbstständigung zur Form, wie und wodurch es selbst konstituiert wird. Genau trifft die kantische kopernikanische Wendung die Objektivierung des Subjekts, die Realität von Verdinglichung. Ihr Wahrheitsgehalt ist der keineswegs ontologische, sondern geschichtlich aufgetürmte Block zwischen Subjekt und Objekt. Ihn errichtet das Subjekt dadurch, dass es die Suprematie über das Objekt beansprucht und dadurch um es sich betrügt. Als in Wahrheit nicht identisches wird das Objekt dem Subjekt desto ferner gerückt, je mehr das Objekt konstituiert. Der Block, an dem die kantische Philosophie sich die Stirn eindenkt, ist zugleich Produkt jener Philosophie. Subjekt als reine Spontaneität, ursprüngliche Apperzeption, scheinbar das absolut dynamische Prinzip, ist aber, vermöge des Chorismos von jeglichem Material, nicht weniger verdinglicht als die nach dem Modell der Naturwissenschaften konstituierte Dingwelt. Streng genommen hieße Vorrang des Objekts, dass es Objekt als ein dem Subjekt abstrakt gegenüberstehendes nicht gibt. Dass es aber als solches notwendig erscheint. Die Notwendigkeit dieses Scheins wäre zu beseitigen. Ebenso wenig allerdings gibt es eigentlich Subjekt. Dessen Hypostasis im Idealismus führt auf Ungereimtheiten. Sie mögen dahin zusammengefasst werden, dass die Bestimmung von Subjekt in sich involviert, wogegen es gesetzt ist. Und zwar keineswegs bloß erst, weil es als Konstituenz das Konstitutum voraussetzt. Es ist selber Objekt insofern, als das Gibt, das die idealistische Konstitutionslehre impliziert, es muss ja Subjekt geben, damit es irgendetwas konstituieren kann, dass das Gibt seinerseits der Sphäre von Faktizität entlehnt ward. Der Begriff dessen, was es gibt, meint nichts anderes als der des Daseinenden, und als Daseinendes fällt Subjekt vorweg unter Objekt. Als reine Apperzeption aber möchte Subjekt das schlechthin andere alles Daseinenden sein. Auch darin erscheint negativ ein Stück Wahrheit, dass die Verdinglichung, die das souveräne Subjekt allem es inbegriffen angetan hat, Schein ist. In den Abgrund seiner selbst verlegt es, was der Verdinglichung entrückt wäre. Freilich mit der widersinnigen Konsequenz, dass es damit einer jeden anderen Verdinglichung den Freibrief ausstellt. Der Idealismus projiziert die Idee richtigen Lebens falsch nach innen. Das Subjekt als produktive Einbildungskraft, reine Apperzeption, schließlich freie Tathandlung, verschlüsselt jene Tätigkeit, in der real das Leben der Menschen sich reproduziert, und antizipiert in ihr mit Grund die Freiheit. So wenig verschwindet darum Subjekt einfach in Objekt oder irgendeinem vorgeblich Höheren, dem Sein, wie es hypostasiert werden darf. Subjekt ist in seiner Selbstsetzung Schein und zugleich ein geschichtlich überaus Wirkliches. Es enthält das Potenzial der Aufhebung seiner eigenen Herrschaft. Die Differenz von Subjekt und Objekt schneidet sowohl durch Subjekt wie durch Objekt hindurch. Sie ist so wenig zu verabsolutieren, wie vom Gedanken fortzuschaffen. Ein Subjekt lässt eigentlich alles dem Objekt sich zurechnen. Was daran nicht Objekt ist, sprengt semantisch das Ist. Die reine subjektive Form der traditionellen Erkenntnistheorie ist dem eigenen Begriff nach jeweils nur als Form von Objektiven, nicht ohne es und ohne es nicht einmal zu denken. Das Feste des erkenntnistheoretischen Ichs, die Identität des Selbstbewusstseins, ist ersichtlich der unreflektierten Erfahrung des beharrenden identischen Objekts nachgebildet. Am Extrem jedoch, in das Subjektivität sich zusammenzieht, vom Punkt seiner synthetischen Einheit her, wird immer nur das zusammengenommen, was auch an sich zusammengehört. Sonst wäre Synthesis bloße klassifikatorische Willkür. Freilich ist solche Zusammengehörigkeit ohne den subjektiven Vollzug der Synthesis ebenso wenig vorzustellen. Noch vom subjektiven a priori ist die Objektivität seiner Geltung einzig so weit zu behaupten, wie es eine objektive Seite hat. Ohne diese wäre das vom a priori konstituierte Objekt eine pure Tautologie für Subjekt. Dessen Inhalt endlich ist, vermöge seiner Unauflöslichkeit, Gegebenheit, seiner Äußerlichkeit zum Subjekt, ebenfalls Objektives in diesem. Danach dünkt leicht Subjekt seinerseits, wie es Hegel nicht gar so fern lag, ein Nichts und Objekt absolut. Doch das ist abermals transzendentaler Schein. Zum Nichts wird Subjekt durch seine Hypostasis, die Verdinglichung des Undinglichen. Sie geht zu Protest, weil sie dem zuinnerst naiv-realistischen Kriterium von Dasein nicht genügen kann. Die idealistische Konstruktion des Subjekts scheitert an seiner Verwechslung mit einem Objektiven, als einem an sich Seienden, das es gerade nicht ist. Nach dem Maß des Seienden ist Subjekt zur Nichtigkeit verurteilt. Subjekt ist umso mehr, je weniger es ist, und umso weniger, je mehr es zu sein, ein für sich Objektives zu sein, wähnt. Als Moment indessen ist es untilgbar. Nach Eliminierung des subjektiven Moments ginge Objekt diffus auseinander, gleich den flüchtigen Regungen und Augenblicken subjektiven Lebens. Objekt ist, wenngleich abgeschwächt, auch nicht ohne Subjekt. Fehlte Subjekt als Moment an Objekt selber, so würde dessen Objektivität zum Nonsens. Danach ist über das Verhältnis von individuellem und transzendentalem Subjekt zu urteilen. Das Individuelle ist Bestandteil der empirischen Welt. Seine Funktion jedoch, seine Fähigkeit zur Erfahrung, die dem transzendentalen Subjekt abgeht, denn kein rein logisches könnte irgend erfahren, ist in Wahrheit weit konstitutiver als die vom Idealismus dem transzendentalen Subjekt zugesprochene, seinerseits einer Abstraktion vom individuellen Bewusstsein, die zutiefst vorkritisch hypostasiert ward. Gleichwohl erinnert der Begriff des Transzendentalen daran, dass Denken vermöge der ihm immanenten Allgemeinheitsmomente die eigene unabdingbare Individuation übersteigt. Auch die Antithese von Allgemeinem und Besonderen ist notwendig sowohl wie trügend. Keines von beiden ist ohne das andere, das Besondere nur als Bestimmtes und insofern allgemein. Das Allgemeine nur als Bestimmung von Besonderem und insofern besonders. Beide sind und sind nicht. Das ist eines der stärksten Motive nicht-idealistischer Dialektik. Die Reflexion des Subjekts auf seinen eigenen Formalismus ist die auf die Gesellschaft, mit der Paradoxie, dass die konstitutiven Formanten gesellschaftlich entsprungen sind, andererseits jedoch, worauf die gängige Erkenntnistheorie pochen kann, objektiv gültig. Die Paradoxie dürfte eins sein mit der objektiven Gefangenschaft des Subjekts in sich. Die Erkenntnisfunktion, ohne die Differenz so wenig wie Einheit des Subjekts wäre, entsprang ihrerseits. Sie besteht wesentlich in jenen Formanten. Soweit es Erkenntnis gibt, muss sie nach ihnen sich vollziehen, auch wo sie darüber hinausblickt. Sie definieren den Erkenntnisbegriff. Dennoch sind sie nicht absolut, sondern geworden, wie die Erkenntnisfunktion überhaupt. Dass sie vergehen könnten, ist nicht jenseits aller Möglichkeit. Ihre Absolutheit zu prädizieren, setzte die Erkenntnisfunktion, das Subjekt absolut. Sie zu relativieren, widerriefe die Erkenntnisfunktion dogmatisch. Der Mensch ist Resultat, kein Eidos. Die Erkenntnis von Hegel und Marx reicht bis ins Innerste der sogenannten Konstitutionsfragen hinein.
Zwei Stunden Sachzwang FM sind zu Ende gegangen. Ich hoffe, die schwere Kost, dieser philosophische Hardcore, liegt euch nicht allzu schwer im Magen und im Hirn. Wir begehen im Jahr 2020 ja nicht nur den 150. Geburtstag Wladimir Uljanows, sondern vor allem den 250. des schwäbischen Dialektikers Hegel. So viel Personenkult muss leider sein in einer Welt, mit deren General Intellect bzw. Weltgeist oder auch Transzendentalsubjekt es auch im 21. Jahrhundert noch nicht so weit her ist. Hegel wurde am 27. August 1770 in Stuttgart geboren. Kaum ein Philosoph hat den Begriff von Gesellschaft als Einheit von Subjektiven und Objektiven derart geprägt wie Hegel. Keine ernstzunehmende Kritik der Verhältnisse kommt seither an einem Bezug auf Hegel vorbei. Wir haben heute zwei Beiträge von Theodor W. Adorno gehört, dem wir guten Zugang zu Hegel verdanken, zuletzt einen Aufsatz über Subjekt und Objekt, dialektische Epilegomena. Und zu Anfang der Sendung einen Vortrag des Autors, Aspekte zu Hegel von 1956.